Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Vielen Dank an der Stelle auch an Bayer fürs Möglichmachen dieses Podcast-Monats. Bei uns dreht sich in diesem Monat alles um Gefäßverschlüsse, Venenverschlüsse und auch Arterienverschlüsse, wobei wir momentan noch bei den Venenverschlüssen sind. Für diese und auch die nächste Folge bleiben wir das. Und wir sprechen darüber mit Frau Professor Pielen. Und das ist nämlich ihr Fachgebiet, nochmal so in der Netzhautspezifizierung, ist sie etwas spezieller, bei den retinalen Venenverschlüssen, die haben sie gepackt und da ist sie geblieben. Wir haben in der letzten Folge gesprochen über Real-World-Daten, Behandlungshäufigkeit, speziell in Bezug auf Aflibercept. Und heute gehen wir ein bisschen genauer rein in die Frage, wann kommt eigentlich das Rezidiv nach Anti-VEGF? Da gucken wir uns eine Studie von Khaled Farrell und Kollegen an. Und ja, Frau Professor Pielen, ich habe noch gar nichts zu Ihnen gesagt. Schönen guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich, dabei zu sein.
Was für eine Studie schauen wir uns denn heute genau an? Wie ist die aufgebaut?
In der heutigen Folge schauen wir auf eine randomisierte, kontrollierte, doppelt maskierte Studie, also die höchsten Anforderungen, die an die Güte einer Studie gestellt werden können.
Klingt gut, ja.
Ja, da haben sich die Kollegen, das Team aus Stockholm, richtig ins Zeug gelegt und haben 110 Patienten eingeschlossen, therapienaive Astvenenverschlüsse, und haben die bei Makulaedem nach dem Venenastverschluss mit 3-monatlichen intravitrealen Injektionen, entweder mit Aflibercept oder mit Ranibizumab, behandelt und sind so lange bei einem monatlichen Behandlungsschema geblieben, bis das Makulaedem komplett weg war, und haben danach noch geschaut, bis alle 9 Monate beobachtet waren. Und der primäre Endpunkt war nicht, wie viele Buchstaben oder welches Injektionsintervall, wie wir das aus vielen anderen Studien kennen, sondern die primären Endpunkte waren die Zeit bis zur Wiederkehr des Makulaedems, nachdem es eben komplett verschwunden war. Dann die Anzahl an Injektionen, bis es komplett verschwunden war. Und sie haben sich dann noch angeschaut, ob es eine Korrelation gibt zwischen der subfovealen choroidalen Dicke an Baseline und der Zeit, bis das Makulaedem zurückkommt. Also ein OCT-Biomarker untersucht, ob der eine Prognose ermöglicht, um zu sagen, jemand braucht viel Therapie oder wenig Therapie, beziehungsweise kommt das Ödem früh oder spät zurück.
Ja, da hätte ich direkt mal eine Frage zu, weil ich das tatsächlich gar nicht kenne als Biomarker in Bezug auf retinale Venenverschlüsse. Ich weiß, dass man das in Bezug auf die Erkrankungen, die eben auch parachoroidale Anteile haben, mit betrachtet. Aber da war mir nicht bekannt, dass die retinalen Venenverschlüsse mit dazugehören.
Fallen auch nicht in diese Gruppe, die normalerweise da betrachtet wird. Das häufigste ist sicherlich die Chorioretinitis centralis serosa aus der Gruppe. Aber natürlich sind beim Venenverschluss durch das VEGFA die Gefäßdurchlässigkeit erhöht. Das ist ein Entzündungsmarker, wichtigster Faktor für die Angiogenese. Und die Choroide ernährt ja die Netzhaut von außen und die retinalen Gefäße die Netzhaut von innen. Und man kann sich vorstellen, wenn da so viele Biomarker unterwegs sind, weil ein Verschlussgeschehen erfolgt ist, dass dann natürlich auch die choroidalen Gefäße reagieren. Und bisher haben wir vielleicht nicht tief genug geguckt, weil man die retinalen Gefäße so schön sieht, wenn man ins Auge schaut.
Das ist eine schöne Formulierung.
Und auch im OCT natürlich super messen kann und das Ödem toll bestimmen kann. Und natürlich auch schwieriger hinter die Netzhaut gucken kann, je mehr Ödem da ist. Aber dennoch mit den neuen Aufnahmemethoden ja auch ganz andere Sachen angucken kann. Und wenn man da die Möglichkeit hat, sieht man offensichtlich bei den Venenverschlusspatienten an dem Verschlussauge, gerade auch im Vergleich zum gesunden Partnerauge, das keinen Verschluss hatte, eine verdickte Choroidea. Und das muss man ja auch sagen, das könnten wir in den Zulassungsstudien für Ranibizumab, Aflibercept 2 Milligramm so ja noch gar nicht messen. Das war ja noch eine ganz andere OCT-Technologie, als die zugelassen wurden.
Das finde ich auch irgendwie immer wieder ganz spannend, dass dann so neue Parameter auftauchen, weil der technische Fortschritt bei der Augenheilkunde schon wirklich noch recht dicht ist. Und ja, ich finde es auch selber total spannend. Wenn man aus dem Studium kommt, denkt man sich so ist es jetzt. Und in der Augenheilkunde passiert dann irgendwie doch immer wieder noch was. Gut, okay, dann können wir wegen mir direkt reingehen. Die haben ja für 9 Monate gemessen. Und was genau konnten die dabei beobachten?
Bei den Ergebnissen zu den primären Endpunkten hat die Forschungsgruppe gesehen, dass die Zeit bis zur Wiederkehr des Makuläredems, nachdem es komplett verschwunden war, unter Aflibercept-Injektionen 10,7 Wochen betrug und unter Ranibizumab-Behandlung 8,9. Also eine Differenz von über einer Woche, und die war auch statistisch signifikant in dem Kollektiv in der Analyse. Während die Injektionsanzahl, bis das Ödem weg war, also die Reaktion des Makulaedems im Auge auf die Anti-VEGF-Injektion, die war gleich gut. Nach 2,1 Injektionen Aflibercept und nach 2,1 Injektionen Ranibizumab war das Ödem im Mittel weg. Und dann wurde gemessen, wann kommt es wieder.
Kann man sich das irgendwie erklären, dass es da einen Unterschied gibt in Bezug auf diese beiden Präparate?
Ja, man muss sich vorstellen, die Menge ist ja gleich 50 Mikroliter, aber der Inhalt ist ja nicht gleich. Aflibercept ist ein lösliches Fusionsprotein. Das bindet, also wie ein Antikörper gebaut, aber es ist kein echter Antikörper. Und es bindet VEGF-A, VEGF-B und Plazenta Growth Factor. Ja. Sodass das Molekül an sich größer ist als das Ranibizumab, was nur eine Komponente eines Antikörpers ist. Nur dieses kurze Ärmchen, was man so von dem Y-Schema kennt. Also ein antigenbindendes Fragment, das VEGF-A bindet. Das heißt, ich habe in der Regel in derselben Menge halt eine völlig unterschiedliche Moleküle. Das heißt, ich habe eine unterschiedliche Molekülanzahl. Das heißt aber auch vielleicht, dass ein kleineres Molekül schneller vom Körper abgebaut wird oder schneller, besser ins Gewebe eindringen kann, dann aber dort verschwindet, als jetzt ein großes Molekül. Ich bin keine Pharmakologin. Deswegen. Sie wollen ja auch nicht Pharmazeutin werden, sondern Ärztin. Und ich denke, das ist schon ein Unterschied. Man sieht ja auch einen Unterschied, wie viel tritt in den Körper über, wenn ich verschiedene Anti-VEGF ins Auge gebe. Und da weiß man, dass das Bevacizumab off-label gegeben als humanisierter Antikörper, also als echtester Antikörper unter den verschiedenen Wirkstoffen, ganz in einer hohen Menge in den Körper übergeht. Vielleicht auch, ich erkläre es mir immer so, der Körper erkennt das als Antikörper, nutzt es sozusagen und verwertet das, wie er das mit anderen Antikörpern auch machen würde. Während so ein Fusionsprotein oder ein antigenbindendes Fragment was Neues ist, was der Körper nicht selber baut und was vielleicht dann für das große Molekül schwieriger ist, rauszukommen und in dem Fall vielleicht auch länger bleibt.
Ja, also das genau näher oder so wollte ich es auch eigentlich gar nicht wissen. Ich wollte sie da gar nicht aufs Glatteis führen. Ich war auch selber einfach total dankbar, dass sie da nochmal ganz kurz drauf eingegangen ist und am Anfang von der Studie, wer eigentlich was bindet. Die sind jetzt nicht drauf eingegangen. Vielen Dank, dass sie es nochmal gesagt haben, wie groß die jeweils sind. soweit ich das zumindest gelesen habe, verweisen aber auf ein mathematisches Modell. Da habe ich dann kurz Muffensausen bekommen, als sie da drüber geflogen sind. Aber die haben es kurz gehalten von Stewart und Kollegen, die eben auch zeigen konnten, dass intravitreales Aflibercept länger wirksam ist als intravitreales Ranibizumab. Genau, aber das betrifft dann ja, das haben sie ja am Anfang auch schon direkt gesagt, eher die Zeit bis zum Ödem-Rezidiv. Und da gab es, wie sie ja schon gesagt hatten, einen signifikanten Unterschied, auch wenn er nicht groß war. Aber beides scheint sehr gut zu wirken und doch eine längere Zeit den Patienten da zu ermöglichen. Was sind denn da Ihre Praxiserfahrungen? Sie befassen sich ja auch in Ihrem Alltag sehr damit.
Da sind wir dann schon ziemlich schnell wieder bei den Behandlungsschemata. Mhm. Wir behandeln in einem Therapieschema, wo wir 3-monatliche Injektionen geben und dann in einen Treat and Extend gehen. Und wir sehen mit allen Wirkstoffen, dass wir früher oder später, je nach Reaktion und je nach Schwere des Verschlusses und des Ödems, die Abstände vergrößern können. In aller Regel. Vielleicht ist so jeder 5. Patient spricht besonders gut an. Die meisten, so wie man es mehr oder weniger erwartet. Man kann dann sagen, sie brauchen 7 bis 9 Injektionen im ersten Jahr. Wenn es weniger sind, freuen sie sich. Dann sind sie in der Gruppe, die besonders gut reagiert. Und dann gibt es natürlich die wenigen, die eben alle 4 Wochen, bei alle 4 Wochen hängen bleiben, wo wir dann auch eher nach 6 oder wieder 3 Injektionen auch das Medikament wechseln, weil es ja jetzt verschiedene Wirkstoffe gibt, die alle zugelassen sind und gute Wirkung gezeigt haben.
Vielleicht ist für das eine Auge das eine besser und für das andere Auge das andere.
Genau, die Individualisierung der Therapie bezieht sich ja nicht nur auf die Abstände, in denen ein Medikament gegeben wird, sondern auch vielleicht welcher Wirkstoff für dieses Auge, für diesen Patienten am besten ist. Und mit Bevacizumab Off-Label, mit Aflibercept und Ranibizumab, die hier in der Studie untersucht wurden und dann mit den neueren Faricimab und dem Aflibercept in einer höheren Dosierung von 8 Milligramm haben wir einen großen Schatz und eine große Auswahl. Manchmal ist es auch die Qual der Wahl und müssen ja mit irgendwas starten und schauen dann auf den Effekt nach 3-mal im Abstand von 4 Wochen. Und bei den allermeisten ist der so gut, dass es erstmal bei dem bleibt und wir dann die Abstände vergrößern können. Und wie Sie schon sagten, man sieht ja hier einen signifikanten Effekt, der scheint nicht so groß. Aber wenn ich schon nach wenigen Injektionen, 2,1 Injektionen sind ja weniger als mein mehr oder weniger obligatorischer Upload. Wenn ich nach der Zeit schon einen Unterschied sehe, dann spricht das dafür, dass ich eben Patienten mit Aflibercept schneller verlängern kann. Die 6 Wochen auslassen und die 8 Wochen wählen und dann weitergehen und ich da nicht unterbehandle.
Ja, auch hier dann nochmal ein Hinweis zu der hohen Variabilität. Sie hatten das ja in der letzten Folge auch schon angesprochen. Es gibt manche Patienten, die man als Therapieversager bezeichnen könnte, die einfach sehr therapieintensiv sind. Und es gibt Patienten, die sehr gut und sehr schnell auf Therapien ansprechen. Hier hatten die nochmal ein bisschen genauer aufgesplittet. Auch die Venenastverschlüsse haben die dann in Hemizentralvenenverschlüsse, Venenastverschlüsse und makuläre Venenastverschlüsse nochmal aufgeteilt. Fand ich ganz interessant. Bei den makulären Venenastverschlüssen die brauchten mitunter am wenigsten Zeit, um ganz trocken zu werden, nämlich 1,7 plus minus 0,7 Injektionen. Das ist ja echt unfassbar wenig. Wir hatten 6 Patienten, die nie ödemfrei waren und gleichzeitig haben 9 von 99 nie ein Rezidiv bekommen. Das ist zumindest in diesen 9 Monaten. Das ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig lang. Wir hatten das ja in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, dass so 2 Jahre oder sowas eigentlich schon ein ganz guter Marker sind. Oder wie lange beobachten Sie die Patienten ganz gerne?
Also durch das Treat and Extend brauchen wir ja schon einige Zeit, eigentlich mindestens 1 Jahr, bis wir auf Abständen von 14 oder 16 Wochen sind, wo wir dann sagen, na, wenn es jetzt weg ist und nicht wiedergekommen ist bisher, wir nie verkürzen mussten, dann können wir jetzt auch in eine Beobachtungsphase gehen.
Und danach ist das Rezidivrisiko dann noch geringer?
Ja, oder noch schwerer vorhersehbar. Aber wenn die Reaktion zu Beginn gut war und es noch nicht wiedergekehrt ist, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es bald wieder auftaucht. Dann ist eher so, dass man manchmal einen erneuten Verschluss sieht am selben Auge. Das ist immerhin in bis zu 10-12% beschrieben.
Ja, das, wenn es um die Wiederverschlüsse geht, dann würde ich an der Stelle mal in die nächste Folge verweisen. Denn was natürlich noch fehlt, wenn man sich mit Verschlüssen im Auge befasst, ist die Risikofaktorabklärung. Und auf die gehen wir dann nächste Woche ein bisschen ein. Da verweise ich mal kurz drauf. Bevor wir aber diese Folge beenden, würde ich gerne noch einen Punkt besprechen, nämlich die Aderhautdicke. Jetzt haben die die mitgemessen. Lernen wir etwas Relevantes in Bezug auf diesen Parameter aus der Studie?
Ja, ich habe zwei Dinge gelernt. Ich fand es spannend, dass die zwei Ergebnisse, die sich dann in der Korrelationsanalyse gezeigt haben, dass die subfoveale choroidale Dicke zu Baseline, also vor der ersten Injektion gemessen bei Diagnose, mit der Zeit bis zur Wiederkehr des Ödems korrelierte. Also je höher und dicker die Aderhaut, desto kürzer war das Intervall, desto früher kam das Ödem wieder zurück. Und das ergibt ja pathophysiologisch Sinn, wenn man sagt, da ist viel VEGF, deswegen ist die Aderhaut auch noch mit verdickt. Nicht nur die Netzhaut leidet, auch die Aderhautgefäße reagieren auf dieses VEGF. Und was da sonst noch alles unterwegs ist, von Interleukinen bis und allem Weiteren. Und je mehr da ist, umso höher ist der Therapiebedarf, umso früher kommt das Ödem wieder, weil da noch so viel Entzündung und Schwellung da ist. Und das Zweite in der Korrelationsanalyse war das Alter. Je älter, desto später kam es wieder. Das hat mich erstaunt, weil Alter an sich ist ja ein Risikofaktor für einen Verschluss. Und dann war ich irgendwie so, wäre es für mich intuitiv gewesen, je älter, desto schlimmer der Verschluss, desto früher kommt es wieder. Aber nein. Also es ist andersherum. Die älteren Patienten haben endlich mal einen Vorteil und brauchen längere Zeit, bis das Ödem wiederkommt. Und die Differenz zum in der subfovealen choroidalen Dicke zum Partnerauge, die war so wie die absolute choroidale Dicke proportional zu der Zeit der bis zur Wiederkehr. Also je größer diese Differenz zum vermeintlich gesunden Partnerauge, desto kürzer war die Zeit, desto früher kam das Ödem wieder, desto höher der Therapiebedarf. Also wenn man jetzt, was bedeutet das, wenn man misst und man misst die Ödemhöhe, dann weiß man, je höher das Ödem, desto mehr kann der Patient gewinnen an Visus. Und wenn man die Chance hat, die Aderhaut darunter zu messen und mit dem Partnerauge zu vergleichen, dann weiß man über die hohe Differenz, dass man eher einen therapieintensiven Therapieverlauf vor sich haben könnte. Und andersrum Patienten, die deren Aderhaut nicht so stark verdickt ist, denen kann man sagen, das ist ein günstiger Marker. Sie werden vielleicht weniger Injektionen brauchen. Wir müssen aber immer dranbleiben und messen.
Ja, finde ich ganz gut, dass das da irgendwie nochmal einen neuen Parameter zu gibt, weil es natürlich immer schöner ist, wenn man eine Ahnung hat, was für einen Patienten man vor sich sitzen hat. Und ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen spannend im Verlauf, weil man ja auch gucken könnte, was ist denn mit diesen Patienten? Tendieren die dann eher zu sekundären Neovaskularisationen? Tendieren die eher zur Glaukomentwicklung? Was für Allgemeinerkrankungen haben die? Also haben die zum Beispiel eher irgendwie Probleme mit Karotestenosen oder solches. Also das würde mich irgendwie interessieren. Vielleicht kommt da noch was an Forschung nach, jetzt wo die das so eindeutig gezeigt haben. Ich muss echt sagen, es war eine total schöne Studie. Also so zum
Kompliment
Lesen.
An das Team.
Schön sauber. Regressionsanalyse war mit drin, haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Also vielen Dank an der Stelle an Anna Collett-Farrell und Kollegen. Und vielen Dank natürlich auch an Sie, Frau Professor Pielen, dass Sie uns da durchgeführt haben durch die Studie.
Vielen Dank für diese tolle Folge.
Ja, danke auch an Sie natürlich. Ich freue mich, wenn wir da nächste Woche noch mal ein bisschen reingehen in die Pathophysiologie und auch in die Risikofaktorbewertung, jetzt wo wir uns schon den Therapieverlauf so genau angeschaut haben. Ich danke an der Stelle noch mal ganz herzlich Bayer fürs Möglichmachen und natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie so fleißig weiter dabei sind. Das freut uns ganz wahnsinnig. Und wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, dann freuen wir uns natürlich auch. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.